So, wir sind heute zusammen, um über zwei Personen etwas zu hören. Nakula Pita und Nakula Mata, die Namen dürften bekannt sein. Ich möchte heute versuchen, wieder mal den Dhamma etwas personenbezogen darzustellen. Das hat ja oft den Vorteil, dass es dann ein bisschen anschaulicher ist, weil es mit konkreten Lebenssituationen und mit konkreten Menschen verbunden ist. Andererseits sind die Themen, die da angesprochen werden, vielfältig, weil das Leben ja gar nicht systematisch verläuft. Jedes Leben hat so eine eigene innere Dynamik, was eben aus dem Citta hervorkommt. Aber das schadet ja auch nicht, weil unser Leben ja auch sehr unsystematisch in einem gewissen Sinne verläuft und dann immer trotzdem genügend Anknüpfungspunkte sind, damit man sich damit auch auseinandersetzen kann. Ich werde es so machen wie eigentlich üblich, dass ich rausgesucht habe ein paar Lehrreden, die ich mit entsprechenden Worten auch kommentieren will, wo ich einmal etwas über die Personen selbst sage, über die Beziehung der beiden auch zueinander und auch über die entsprechenden Belehrungen, die die beiden seitens des Buddha bekommen haben. Klammeranmerkung, das wird uns zwei Abende beschäftigen. So, Nakula Mata und Nakula Pita sind, wie gesagt, zwei Zeitgenossen des Erwachten, Mann und Frau, miteinander verheiratet und im Kanon tauchen die öfter mal auf. Also sie sind nicht irgendwer, sondern sie sind in einem gewissen Sinne bekannte Persönlichkeiten, weil sie so etwas abgegeben haben wie ein buddhistisches Muster-Ehepaar. Und von daher haben sie auch Eingang sozusagen in eine besondere Lehrrede gefunden. Es gibt ja im Anguttara Nikaya eine Lehrrede, wo der Buddha die Spitzen seiner Leute mal darstellt, sowohl was Mönche und Nonnen angeht, aber auch was Laienanhänger und Laienanhängerinnen angeht. Und da tauchen die beiden auf, sie nehmen eine Spitzenposition unter denen auf oder ein, die getreu sind. Und in dieser Lehre heißt es, an der Spitze meiner Laienjünger, und zwar der Getreuen, steht der Hausvater Nakula Pita. Und an der Spitze meiner Laienanhängerinnen, und zwar auch der Getreuen, steht die Hausmutter Nakula Mata. Über den Hintergrund werdet ihr gleich etwas erfahren. Das Merkwürdige dabei oder eine merkwürdige Sache dabei ist, dass Nakula Pita und Nakula Mata gar keine Eigennamen sind, sondern es sind so eine Art, würde man sagen, fast Spitznamen, weil übersetzt heißt es ja der Vater von Nakula und die Mutter von Nakula. Aber seltsamerweise weiß man über diesen Sohn überhaupt nichts. Der taucht im ganzen Kanon überhaupt nicht mehr auf. Und auch von den anderen Kindern, die diese beiden offensichtlich hatten, ist keine Spur. Deshalb ist es eine kleine Seltsamkeit, warum die ausgerechnet so heißen, macht aber nichts. So, als Einstieg vielleicht eine kleine Episode, die nicht in den Lehrreden vorkommt, aber in den Kommentaren. Und zwar in dem Kommentar zum Anguttara Nikaya. Dort ist folgende Szene überliefert. Der Buddha ist einmal im Lande der Bagger, wie das so schön heißt, in der Stadt, in der Hauptstadt Sumsumaragiri. Das ist der Krokodilsberg. Und da ist der Buddha unterwegs in der Stadt, vermutlich um Almosenspeise einzunehmen. Und Nakula Pita und Nakula Mata wohnen auch in dieser Stadt. Und als der Erwachte unterwegs ist, begegnet ihm Nakula Pita, also der Vater. So, er ist ihm vorher nie begegnet und sieht den Buddha plötzlich dann vor sich. Und was macht er? Er geht vor ihm in die Knie und spricht ihn an. Mein teurer Sohn, warum hast du uns nie besucht? Beehre nun bitte unser Haus, sodass auch deine alte Mutter dich wiedersehen kann. Ist so insofern merkwürdig, weil, wie gesagt, die haben sich in diesem Leben noch nie gesehen. Aber der Kommentar weiß zu berichten, eben, dass es da eine samsarische Vorgeschichte gab, dass diese beiden schon oft Vater und Mutter eben des Bodhisattva waren oder nahe Verwandten. Und in dieser Situation der plötzlichen, unerwarteten Begegnung ploppen sozusagen alte Erinnerungen auf, verschüttete Erinnerungen an frühere Situationen, die sich jetzt in Bildern manifestieren, wo der Betreffende gar nicht mehr weiß, ist das echt oder Erinnerung. Also er glaubt in diesem Moment seinen Sohn vor sich zu sehen und fragt natürlich, warum besuchst du uns nie? Wir sind da schon alt geworden und du hast auch deine alte Mutter nicht mehr gesehen. Und da steht ein bisschen auch was zum Hintergrund, was ich vorhin gesagt habe, der Vertrauenden. Hier sieht man, dass diese beiden schon viele, viele Leben miteinander als Ehepaar zusammen waren, also eine innere Vertrauensbindung und Vertrauensbeziehung zueinander hatten, aber dasselbe auch in Bezug auf den Erwachten, das sich einfach in dieser Situation neu manifestiert. Das ist der Hintergrund. Und vor dem Hintergrund jetzt die folgenden Begebenheiten. Ich habe für den heutigen Abend zwei ausgesucht. Ich sagte ja eben, Nakula Pita sagt, besuch uns doch mal, komm da mal nach Hause zu uns, dass auch die Mutter dich mal sieht. Und das geschieht dann auch später. Der Erwachte sucht sie beide auf. Und das ist jetzt die erste Szene, über die ich jetzt sprechen will. Einst weilte der Erhabene im Lande der Bagger in der Nähe von Sumsumaragiri im Wildpark des Besakala-Hains. Und der Erhabene rüstete sich in der Frühe, nahm Gewand und Almosenschale und begab sich zum Hause des Nakulapita, des Hausvaters. Dort angekommen, setzte er sich auf dem angebotenen Sitze nieder. Darauf traten Nakulapita, der Hausvater, und Nakula Mata, die Hausmutter, heran, begrüßten den Erhabenen ehrerbietig und setzten sich zur Seite nieder. Also die Umgebung, die Örtlichkeit haben wir jetzt schon kennengelernt. Jetzt findet dieser gewünschte Besuch statt. Und nach den Förmlichkeiten, die man so austauscht, komm rein, setz dich, wie geht's und so weiter, fängt nun Nakula Pita das Gespräch an und er berichtet über sich und seine eigene Lebenssituation. Seitwärts sitzend sprach Nakula Pita, der Hausvater, zum Erhabenen also: Seitdem mir, o Herr, der ich damals noch jung war, die ebenfalls junge Nakula Mata, die Hausmutter, als Frau zugeführt wurde, wüsste ich nicht, dass ich Makula Mata, die Hausmutter, auch nur in Gedanken vergangen hätte, geschweige denn in Handlung. Unser Wunsch ist es, dass wir uns einander nicht nur in diesem Leben sehen, sondern auch im nächsten Leben sehen werden. Also hier haben wir so einen Einblick in die Beziehung dieser beiden Personen zueinander. Und das wirft auch ein Schlaglicht auf die Situation im alten Indien, wo es durchaus üblich war, dass man in sehr jungen Jahren schon geheiratet hat. Da sagt er von sich, wir waren jung, als wir zusammengekommen sind. Und damals und auch heute noch war es üblich, dass es so was wie arrangierte Ehen gab. Es war nicht einfach so, dass man sich so rausgesucht hat, sondern die Eltern haben das arrangiert. Heute guckt man da ein bisschen seltsam auf diese Art der Eheschließung, aber wenn man mal das statistisch anguckt, ja, muss man sagen, dass diese Art von arrangierten Ehen länger halten als unsere Ehen, ja, die früher kaputt sind. Übrigens, als ich fiel mir ein, Anekdote, als ich 1972 das erste Mal in Indien war, habe ich ja mit vielen Leuten geredet, die einem im Zug angesprochen haben. Und ich erinnere noch einen Satz, den mir ein Mann damals gesagt hat. Sagt, ja, ihr Europäer, Ihr heiratet die Frau, die ihr liebt. Aber wir Inder, wir lieben die Frau, die wir heiraten. So, und da fragt man sich wirklich, was am Ende substanzieller ist. So, das Merkwürdige dabei, gerade in unserer heutigen Situation, dass die Ehe eine Ehe war, die auf absoluter Treue basierte. Ja? Und absolute Treue, das ist eher das Erstaunliche, nicht, dass die sich sozusagen in Handlungen zurückgehalten haben, sondern hier wird gesagt, dass Nakula Matta auch nicht mal in Gedanken auf die Idee gekommen wäre, ach, der sieht doch auch ganz gut aus und der Postbote wird mir gefallen oder sowas, sondern absolut gar nichts. Und das Zweite, was merkwürdig ist, auch in unserer Zeit, dass Nakula Pitta sagt, ja, wir haben so eine gute Beziehung zueinander, wir wollen nicht einfach diese Beziehung mit dem Ende dieses physischen Lebens abschließen, sondern wir wollen auch im nächsten Leben da weitermachen, wo wir hier aufhören. So, den nächsten Absatz der Rede lasse ich aus, weil jetzt Nakula Matta 1:1 im Grunde dasselbe sagt, wie der Ehemann auch. So, und jetzt antwortet der Buddha. Wünschen ihr Hausleute zwei Gatten einander in diesem Leben zu sehen und sich auch im nächsten Leben zu sehen, so mögen beide gleiches Vertrauen pflegen, gleichen Sittenwandel, gleiche Freigebigkeit und gleiche Weisheit. Dann werden sie einander in diesem Leben sehen und auch im nächsten. Da ist einmal für uns wieder die Merkwürdigkeit, dass der Buddha mit einer großen Selbstverständlichkeit eine Antwort gibt. Der sagt jetzt nicht, was ein Blödsinn, sondern der gibt wie selbstverständlich die Antwort darauf, weil alle Gesprächsbeteiligten wie von selbst davon ausgehen, dass das Leben eben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Sondern für die ist das eine Selbstverständlichkeit, ja. Die eine Episode ist rum, aber die nächste Episode kommt. Ja, was für die allermeisten Menschen heute einfach eine irrationale Vorstellung ist. Und auch das zweite Element, die Absicht, wir wollen danach weitermachen, ist für den Buddha auch eine Selbstverständlichkeit. Warum denn auch nicht? Wenn es jetzt Mann und Frau sind, die über verschiedene Existenzen hinweg schon eine gemeinsame Ehe geführt haben oder einander wenigstens sehr nahe waren, ist es doch eher naheliegend, dass die das auch mal fortsetzen wollen. Also der Buddha wie selbstverständlich sagt, ja, dann erkläre ich euch, wie es geht. Und diese Empfehlung, die er ausgesprochen hat, basiert ja dann, oder hat, sagen wir so, hat verschiedene Implikationen. Einmal die Implikation, dass das möglich ist. Ne? Wäre dieser Wunsch, sich wiederzusehen, was völlig Absurdes und Abstruses, könnte er keine Empfehlung aussprechen. Er sagt, ja, das geht. Und das Zweite ist, es ist nicht so, dass man da jetzt ganz besondere, spezielle Sachen machen muss oder außerordentliche Kräfte besitzen muss, irgendwas Magisches veranstalten muss, sondern im Grunde sind das Dinge, die man machen, berücksichtigen kann. Es geht nämlich hier um menschliche Haltungen, um menschliche Einstellungen und menschliche Verhaltensweisen. So, wie sieht das konkret aus? Zunächst ist die Botschaft, wenn ihr euch nach dem sogenannten Tod wieder treffen wollt, dann müsst ihr im Grunde, ich sage es jetzt mal in meinen Worten ein bisschen platt, dasselbe denken, dasselbe wollen und dasselbe machen. Warum? Das ist der karmische Hintergrund von dem Ganzen. Wenn man dasselbe tut, hat man auch dieselben Ergebnisse. Ja? Innere Affinität entsteht dadurch, dass man ähnlich denkt und ähnlich handelt. Und wo das der Fall ist, erlebt man auch ähnliche oder gleiche Erlebnisbilder. Und der Buddha hat ja das, was ich eben allgemein ausgedrückt habe, auf vierfache Weise konkretisiert. Er nennt ja konkret, was man empfinden soll, woran man sich orientieren soll. Erster Punkt, Vertrauen, Satta. Denkt dran, die beiden sind an der Spitze der Jünger, die was mit Vertrauen am Hut haben. Also Satta ist eine der Haltungen, die man beachten muss. Satta hat ja zwei Bedeutungen. Eine weitere, die bedeutet, ja, Satta haben heißt offen sein für Höheres. Offen sein für Dinge, die jenseits des Vordergründigen sind. Man kann platt sagen, Satta heißt sowas wie eine religiöse Ader haben. Also etwas mit dem Jenseits zu tun haben, das für Realität halten. Im engeren Sinne ist Satta Vertrauen ganz konkret hier in der Situation zu Buddha Dhammasangha, dass man da seine konkrete Anknüpfung hat und sein Vertrauen, seine Lebensausrichtung auf die drei Kleinodien bezieht. Und wie gesagt, das ist ja jetzt schon in diesen beiden stark verankert. Der nächste Punkt, wie oft und oft und oft, ist Sila, das ethische Verhalten. Da geht es um eine wohlwollende, freundliche, auf den Menschen zugehende, harmonische Einstellung und Verhaltensweise. Also es geht darum, in der zwischenmenschlichen Beziehung die zu befrieden, die zu harmonisieren, einfach in Eintracht zu leben. Dritter Punkt ist Freigebigkeit. Da steht im Pali Chaga, gibt es auch zwei Bedeutungsnuancen. Die eine, die eher näher liegt, die hat Jnanaponika in seiner Übersetzung gebraucht. Er spricht nämlich von Großzügigkeit. Also die Haltung, Geiz beiseite zu lassen, Engherzigkeit zu überwinden, einfach das, was man hat, mit anderen zu teilen. Im weiteren Sinne heißt Chaga mehr das, was wir so das Loslassen nennen. Also frei zu werden mehr von den Dingen, die man so sonst um sich hat, das Loslassen können von Sachen, an denen man früher geklebt hat. Also mehr die Offenheit zu dem Breiteren, zu dem Tieferen, zu dem Weiteren in der Existenz. Und der vierte Punkt, ja auch nicht wirklich unbekannt und fremd, wird Weisheit genannt. Meint einfach den klaren Blick für die Realität, die Sicht auf die Dinge so, wie sie sind und nicht das Eingebundensein in seine kleinen, kleinen falschen Vorstellungen von der Welt. Das sind die vier Stichworte, um das nochmal zu wiederholen. Wenn ihr die beachtet, die sozusagen in euch verankert und euch danach ausrichtet, dann ist es möglich, dass ihr euch auch jenseits des Todes wieder seht. Aber, was der Buddha jetzt nicht konkret ausspricht, was aber indirekt hier mitschwingt, ist die Aussage, bloß das gleiche tun und denken und machen, bloß das gleiche tun, reicht nicht aus. Denn man kann ja auch gemeinsam Blödsinn machen. Nicht? Also wenn man gleichartiges Verhalten in einem negativen Sinn ausübt, dann bleibt man auch zusammen. Ja, also sag mal, wenn man sich angewöhnt, gemeinsame Alkoholexzesse zu zelebrieren, dann gibt man sich dieselbe Richtung. Aber da landet man gemeinsam auf der Gosse. Da ist nicht viel geholfen, dass man da noch beisammen ist. Oder wenn man das Beispiel von vorhin nochmal nimmt, Geiz, Engherzigkeit. Auch das kann man gemeinsam ein lebenslang trainieren und sich da gegenseitig hochschaukeln. Ja, dann hat man auch eine gemeinsame Zukunft. Aber die ist eben bei den Peters. Ja, oder irgendwo, wo es grau und öde und leer ist. Heißt auf Deutsch, dass eine Ehegemeinschaft eben nicht nur gleich gerichtet ist, sondern gleich gerichtet auf Höheres, auf Weiterführendes. Man könnte sagen, dass so eine Ehe oder eine Partnerschaft eben eine spirituelle Trainingsgemeinschaft ist, so eine Übungsgemeinschaft. Und worauf sich das bezieht, habt ihr im Konkreten schon gehört, aber ich will das nochmal einbinden in ein bisschen größeres Umfeld, damit man auch weiß, warum hat denn der Buddha ausgerechnet diese vier Elemente genannt. Denn die bekommen ja eine gewisse Konkretion, wenn man sie in eine immer wiederholten Formel sich vor Augen führt. Da will ich beliebig jetzt mal aus der M120 eine Variante vorlesen, die ganz ähnlich ist. Da hat jemand Vertrauen erworben, Sittlichkeit erworben, Erfahrung erworben, Entsagung erworben, Weisheit erworben. Fast dasselbe wie eben, aber das ist im Zusammenhang mit den Heilsfähigkeiten genannt. Ja? Und die vier Elemente, die ich genannt habe, sind nur vier Heilsfähigkeiten. Und zwar in einer Variante, die eher einmal praxisorientiert ist, die eher auf Hausleute zugeschnitten ist und weniger auf die ja, konkretere und zielgerichtete Praxis der Ordinierten. Am Anfang aller Reihen steht immer Sada, Vertrauen, also die innere Offenheit zu den größeren Dingen. Wo das nicht ist, findet alles andere gar nicht statt. Und am Ende steht immer Weisheit, weil Weisheit, Einblick in die Realität der Dinge, immer die Voraussetzung ist, um Freiheit überhaupt zu erlangen. Nur bei den drei Elementen dazwischen gibt es sozusagen Formulierungsunterschiede, die aber, wie gesagt, daraus resultieren, dass das mehr zugeschnitten ist auf das häusliche, konkrete Leben. Da ist nämlich immer von Sila die Rede, also von ethischem Verhalten, statt Virya, Tatkraft. Aber beides hängt ganz eng zusammen, weil für den normalen bürgerlichen Lebenszusammenhang Tatkraft sich äußert in der Übung der Silas. Das ist nämlich das Hauptübungsfeld der Tatkraft für uns. Wo es sonst Samadhi heißt, Sammlung, Einigung, steht hier Chaga. Chaga ist das Loslassen, weil Loslassen ja die Form ist, von Weltlichkeit zurückzutreten, mehr zur Innerlichkeit zu kommen, eben den konkreten Schritt zum Samadhi, zur Einigung des Herzens, zum Herzensfrieden zu finden. Und Sutta, die gehörte Wahrheit, die Auseinandersetzung mit Dhamma, das fehlt hier. Warum, kann ich euch nicht erklären. Vielleicht, der Buddha nimmt ja oft Rücksicht auf konkrete Situationen, die er bei seinen Gesprächspartnern sieht. Vielleicht hat er das einfach weggelassen, weil das da schon so selbstverständlich war, dass er das nicht mehr näher erwähnen muss. Aber das kann ich nicht genau sagen. Also das ist jetzt die Grundbotschaft. Und diese Lehrrede schließt ab mit drei Versen nochmal, wo das bisher mehr allgemein Gesagte noch ein bisschen sozusagen anschaulich gemacht wird und noch ein bisschen präzisiert wird. Beide sind sie mild und gläubig, also es geht jetzt um die Personen, die sich nach dem Tod wiedersehen möchten. Beide sind sie mild und gläubig, selbstbezähmt und treu der Lehre. Es begegnen solche Gatten sich mit liebevollen Worten. Einfach eine Konkretisierung, dass so etwas wie ein spiritueller Gleichklang angestrebt werden soll, dass man gemeinsam, nicht immer nur der eine, sondern am besten gemeinsam den Dhamma beachten soll, dass man miteinander auch verträglich umgeht, dass man also Harmonisierung und Harmonie in der Ehegemeinschaft oder in der Partnerschaft übt und auch verbal nicht darauf achtet, dass sich das da auch sprachlich ausdrückt. Reicher Segen ist hier Anteil, häuslich Glück ist ihnen hold und der Feind fühlt sich geschlagen, da in Tugend beide gleich sind. Hier wird schlicht und einfach gesagt, dass sich das, was man wohlwollend nennt, sich unmittelbar auszahlt. Es ist nicht so, dass man erst jetzt warten muss, bis man irgendwo im Paradies wieder erscheint, um zu sehen, dass sich Wohlwollen auszahlt. Sondern wenn das ein Grundelement in einer Beziehung ist, dann kommt es ja direkt zurück, weil da, wo man selbst in dieser Beziehung wohlwollend dem anderen gegenübersteht, spürt mehr unmittelbar in der Atmosphäre, die dadurch entsteht, dass das viel angenehmer ist, als wenn man aus dem Büro nach Hause geht und denkt, ach du Schande, 10 Minuten, da bin ich zu Hause, mache die Tür auf und dann geht das wieder los, so ungefähr. Ja? Und das ist, wenn man in einer Harmonie zusammenlebt, immer auch eine große Stütze für die Schwierigkeiten im Alltag. So, und Schlusssatz, so ein Schlussvers, der zielt jetzt auf das Zukünftige hin. Und weil sie hier sich recht gewandelt, sich in Tugend ebenbürtig, werden sie im Himmel jauchzen, in der Liebe Glück frohlocken. Also das hat ja Japonica ein bisschen heftig ausgedrückt, von jauchzen steht da nichts, ja, aber es steht da, sie freuen sich. Und Freude kann sich stiller äußern und Freude kann sich auch laut äußern, von da ist das nicht verkehrt. Und sie werden in der Liebe Glück frohlocken. Das ist auch eine Interpretation, ein Stichwort, ein Stück weit, weil es da heißt, sie werden Freude im Deva-Bereich erleben. Aber Japonica hat das sicher nicht falsch übersetzt, weil es ja hier um eine Partnerbeziehung geht. Es geht ja nicht um Sinnesfreuden insgesamt, sondern es geht ja hier um die zwischenmenschliche Beziehung. Und da hat er das so, denke ich, zu Recht interpretiert, dass das auch das Glück der wechselseitigen Beziehung ist. Also hier ist so ein bisschen ein Fernblick über den Tod hinaus gegeben. Und das war ja auch die Ausgangsfrage. Wie können wir es denn anstellen, dass unser Zusammenleben nicht einfach mit dem physischen Tod endet? So, das war die erste kleine Lehrrede. Und in der zweiten kommt jetzt mehr Nakula Mata zum Zug. Ist eigentlich da die Hauptperson. Es sind dieselben Örtlichkeiten, dieselben Gegebenheiten, aber es ist eine andere Situation gegeben. Zu jener Zeit aber wurde der Hausvater Nakula Pita von einer Krankheit befallen. Er war leidend und schwer krank. Da sprach die Hausmutter Nakula Mata zum Hausvater Nakula Pita also: Möchtest du doch, Hausvater, nicht voller Sorgen dahin scheiden? Qualvoll stirbt man, o Hausvater, wenn man voller Sorgen ist. Getadelt hat der Erhabene den sorgenvollen Tod. Also, es scheint so, dass Nakula Pita schwer erkrankt ist. Und es scheint so, dass er seine letzten Stunden, Tage vor sich hat. Und seine Frau steht ihm jetzt hilfreich zur Seite. Sie hat Sorge um ihn, aber weniger um das Physische, um seinen körperlichen Zustand oder wie es da mit ihm weitergeht, sondern mehr geht es hier um seine innere Befindlichkeit. Denn sie hat das Empfinden, der macht sich vielleicht Sorgen jetzt. Und sie hat in Erinnerung, dass der Buddha einmal getadelt hat, den sorgenvollen Tod, weil das natürlich kein guter Übergang ist, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt und sich da jetzt über Gott und die Welt noch Sorge macht. An einer anderen Stelle, in einer anderen Lehrrede, spricht es der Buddha nochmal konkreter an, dass es im Grunde 4 sozusagen Hauptängste gibt, warum man dem Tod nicht gern entgegensieht. Die eine Angst ist ganz naheliegend. Ja, da werden mir ja alle Dinge, die mir bisher lieb und wert waren, nicht? Das Haus und die Familie und die Frau und der Dackel und das Aquarium und meine Bücher und meine Pfeife und meine Süßigkeiten, die gehen ja alle verloren, die habe ich ja nicht mehr. Ja? Kann man Angst haben, die Welt sozusagen entschwindet. Das andere ist, wir alle haben uns ja über die Jahre hinweg mit unserem Körper identifiziert. Und jeder weiß, Tod heißt, du musst Abschied nehmen von diesem Gestell. Egal wie es aussieht, das sind wir ein Stück weit. Und Tod heißt, jetzt lass das mal liegen, lass das dem Verfall ausgesetzt. Ein drittes Element ist dann schon eher mehr spirituell, wo man in einer Todessituation dann innerlich etwas spürt, was man vielleicht das ganze Leben so nicht gespürt hat, so ein eigenes schlechtes Gewissen. dass man da plötzlich merkt, oh je, was habe ich alles auf meinen Rechnungen? Was könnte da auf mich zukommen? Also schlechtes Gewissen, weil man schlechtes Karma hat. In einem Suttanipata-Vers wird es gesagt, oh, was wird aus uns nach jenen Tagen? So mitten im Leben denkt man nicht dran, aber wenn man sozusagen die Rechnung präsentiert kriegt, dann fallen einem Dinge ein, die man ja, die ganze Zeit verdrängt hat. Und der letzte Aspekt, der in dieser Lehre aufgetaucht ist, die ich eben zitiert habe, aus dem Anguttara, da sagt man sich am Ende vielleicht, ach, bin ich denn wirklich im Dhamma so klar und so gefestigt und so fundiert, wie das eigentlich gut wäre für mich? Oder habe ich nicht wirklich die letzten Jahre versäumt, da näher hinzugucken, mir innere Klarheit zu verschaffen, mir auch so in meiner Übung mir einen Schubs zu geben, dass ich jetzt allein zurechtkomme. So. Und eine weitere Lehrrede ergänzt es noch. Ich nenne die, weil sie jetzt mehr Bezug hat auf unsere konkrete Situation. Ist eine Lehrrede im Samyutta Nikaya, der Krankenbesuch. Übrigens eine ganz bekannte, wo jemand auf dem Sterbebett auch trostreiche Worte bekommt oder bekommen soll von dem, der dabei ist. Und ein Kernpunkt davon ist, dass man dem Betreffenden sagt, so, alles, was jetzt hier weltlich ist, hat für dich keine Bedeutung mehr. Du musst das loslassen, weil sich das von dir ohnehin verabschiedet. Und vor allen Dingen musst du auch loslassen die möglichen Sorgen, die du hast, um die, die zurückbleiben. Und das ist ja genau die Situation, in der wir uns jetzt hier befinden. Nakula Pita scheint zu sterben. Seine Frau hat das Empfinden, oh, der kann, wie ich ihn kenne, macht er sich bestimmt Sorgen, und wie kann ich das schaffen, dass ich ihn da befreie. Die Lehrrede handelt davon. Vielleicht, o Hausvater, denkst du, die Hausmutter Nakula Mata wird nach meinem Tode nicht imstande sein, die Kinder zu ernähren und den Haushalt weiterzuführen. Doch das darfst du nicht denken, Hausvater, denn ich verstehe mich darauf, Baumwolle zu spinnen und Wolle zu verarbeiten. Und dadurch bin ich wohl imstande, die Kinder zu ernähren und den Haushalt weiterzuführen. Möchtest du daher, Hausvater, nicht voller Sorgen dahin scheiden? Qualvoll stirbt man, wenn man voller Sorgen ist. Getadelt hat der Erhabene den sorgenvollen Tod. Also das ist ja naheliegend, wenn jemand auf dem Sterbebett liegt, dass er denkt, wie geht's denn materiell weiter einfach? Ist da genug Geld da? Ist da genug an Kapital da oder in Dingen da, dass das Leben einigermaßen für die, die zurückbleiben, tragbar ist, dass das funktioniert. Vielleicht war jemand, der das Einkommen hauptsächlich beigebracht hat, da ist das natürlich besonders gravierend. Und hier hören wir eigentlich von der Frau Entwarnung. Sie sagt, Junge, also ich bin fit, ich kann arbeiten, ich kenne mich aus, ich bin souverän genug, mit dieser Situation umzugehen. Macht ihr dem Punkt keine Gedanken. Ich bin autonom und selbstständig. Ich schaffe das. Weiter. Vielleicht aber, o Hausvater, denkst du, nach meinem Tode wird die Hausmutter Nakula Mata einen anderen Gatten nehmen. Doch das darfst du auch nicht glauben, Hausvater, denn sowohl du als auch ich, wir haben beide seit 16 Jahren als Hausleute den keuschen Wandel auf uns genommen. Mögest du daher nicht, und so weiter. So, hier bezieht sich die Fragestellung auf die Fortsetzung ihrer Gemeinsamkeit. Und wir erinnern uns an die Lehrrede vorher, wo das ja gerade das Thema war. Wir machen nicht nur das Ding hier zusammen, sondern wir machen drüben weiter. Und es ist klar, dass hier vielleicht die Sorge auftritt, naja, solange alles gut geht, solange man zusammen ist, da kann man das leicht sagen, wir beide bleiben immer zusammen. Aber wenn dann mal einer alleine ist, dann stellt sich die Frage anders, möglicherweise. Und deshalb denkt sie, könnte ja Papst Sorge haben, ich nehme mir einen anderen Mann. Also sie sagt, nein, nein, gar kein Thema. Warum? Überleg doch mal. Wir selbst haben doch vor 16 Jahren die Entscheidung getroffen, kein Sex mehr. Die Entscheidung getroffen. Also aus einer inneren Überzeugung heraus, wir brauchen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr, wir verschieben in unserem Lebenszusammenhang die Akzente so, dass wir mehr vom Weltlichen weggehen, mehr zum Spirituellen hingehen, dass unsere Beziehung weniger auf das Sinnliche hin orientiert ist, mehr auf das Spirituelle hin. Und wie könntest du denn auf die Idee kommen, nachdem wir vor 16 Jahren schon gesagt haben, wir wollen mehr sozusagen das Brahmische in uns entwickeln, das von Sinnenbezug frei in uns entwickeln, wie kommst du denn da auf die Idee, dass ich, wenn du gegangen bist, mir gleich den Nächsten da ins Haus hole? Vielleicht aber, Hausvater, denkst du, die Hausmutter Nakula Mata wird nach meinem Tode kein Verlangen mehr haben, den Erhabenen die Mönchsgemeinde aufzusuchen. Doch das darfst du nicht glauben, Hausvater. Denn nach deinem Hinscheiden werde ich umso begieriger sein, den Erhabenen aufzusuchen und die Mönchsgemeinde. Mögest du daher nicht. So, wir haben erst die materielle Sicherheit im Auge gehabt. Dann die Frage, wie geht es mit der Beziehung weiter? Und hier ist die Sorge nach oder um die spirituelle Verankerung der Frau. Hat sie denn jetzt, wenn ich mal nicht mehr da bin, auch noch genug Interesse, das, was bisher passiert ist, nämlich den spirituellen Bezug und das spirituelle Training aufrechtzuerhalten? Besteht denn das noch oder ist sie vielleicht an dieser Ecke ein bisschen wackelig? Aber nee, die Antwort ist fast zu erwarten. Auch hier sagt sie, nein, das ist nicht der Fall. Ich werde noch umso leichter und umso mehr diesen Dingen nachgehen können, weil ganze Bereiche sozusagen meiner Verpflichtungen, die ich im Zusammenhang einer Ehe habe, weggefallen sind. Ich werde dann viel freier sein, umso mehr mich den inneren Dingen zu widmen. Vielleicht aber, Hausvater, denkst du, nach meinem Tode wird die Hausmutter Nakula Mata nicht mehr die Sittenregeln erfüllen. Doch das darfst du nicht glauben, Hausvater. Denn wenn es unter den weiß gekleideten Laienjüngerinnen solche gibt, die die Sittenregeln erfüllen, so bin ich eine von ihnen. Wer darüber Zweifel oder Ungewissheit hat, der möge sich zu ihm, dem Erhabenen, hinbegeben und ihn befragen. Er, der Erhabene, der Heilige, vollkommen erwachte, weilt ja jetzt im Lande der Bagger bei Sumsumaragiri im Wildpark. Also, nächste Eskalationsstufe, nicht? Sie geht noch zu dem Buddha hin. Aber wer geht nicht sonntags in die Kirche und macht dann werktags doch, was er will, sozusagen. Wie sieht es denn mit dir aus? Wirst du denn auch dein Bemühen aufrechterhalten, dein Leben weiterhin auf einer ethisch fundierten Weise zu führen? Denn, das haben wir vorhin gehört, Sila, wie man es dreht und wendet, ist immer der zentrale Punkt der spirituellen Praxis bei Leib. Jana Brunicker sagt hier, wirst du weiter die Silas erfüllen, also einhalten. In Pali steht Paripuri, das heißt aber auch noch zusätzlich weiter vervollkommnen. Es geht nicht nur darum, hältst du jetzt den Status, bleibst du so wie du bist, sondern wirst du weiter das als ein Trainingsgebiet ansehen, wo du nach und nach versuchst, immer tiefer hineinzukommen. Und hier ist die Antwort auch klar, lieber Nakula Pita, ich bin ethisch gefestigt und denke dran, ich bin eine weiß gekleidete Anhängerin. Und weiß gekleidet heißt ja, ich trage das auch nach außen. Ich mache das sozusagen sichtbar, wo ich verankert bin. Und wenn du es nicht glaubst, fragte den Buddha selbst, nicht? Der kann durch seine Fähigkeiten der Herzensdurchschauung auch genauer sagen, ob das so stimmt, was ich dir sage, oder ob das einfach nur die Rede ist. Aber geht weiter, der Mensch kann sich ja vielfältige Sorgen machen. Vielleicht aber, o Hausvater, denkst du, die Hausmutter Nakula Mata hat noch nicht die innere Ruhe des Geistes erlangt. Doch auch das darfst du nicht glauben, denn wenn es unter den weißgekleideten Laienanhängerinnen solche gibt, die die innere Ruhe des Geistes erlangt haben, bin ich eine davon. Und wenn du es nicht glaubst, dann fahr. Ihr merkt, wie klug diese Frau diese möglichen Bedenken abgrast oder umkreist. Sie fängt ganz außen an, im Materiellen. Dann geht es in den spirituellen Bereich, dann geht es in den ethischen Bereich und jetzt mehr noch zum Kernbereich, zum Inneren. Hast du denn, würde ihr Mann fragen, hast du denn Cheto Samatha, die Beruhigung des Gemüts erreicht? Das heißt, bist du innerlich so gefestigt, dass dich schwierige Lebenssituationen nicht mehr aus der Bahn werfen, dass du nicht von Emotionen, von Gefühlen weggeschwemmt wirst, sondern hast du dich so im Griff, hast du dein eigenes Inneres so im Griff, dass da keine Gefahr besteht? Und hier, nun, wir haben es gehört, sagte, keine Sorge, ich gehöre nicht zu denen, die gleich von irgendeinem Windchen oder starken Wind umgeworfen werden. Ich bin stabil und fest. Meine Praxis hat mich dazu gebracht, dass ich diese Festigkeit auch behalten kann. So, und jetzt kommt der letzte Punkt, der eigentlich der entscheidende Punkt ist. Vielleicht aber, o Hausvater, denkst du, die Hausmutter Nakula Mata hat in dieser Lehre und Zucht noch keinen festen Fuß gefasst, keinen Halt und Trost gefunden, ist noch nicht dem Zweifel und der Ungewissheit entronnen, ist noch ohne Selbstvertrauen, ist noch nicht unabhängig von anderen in der Lehre des Meisters. Doch das darfst du nicht glauben, Hausvater. Denn wenn es unter den weißgekleideten Laienjüngerinnen solche gibt, die in dieser Lehre Zucht gefasst haben, dieser Lehre und Zucht festen Fuß gefasst haben und Halt und Trost gefunden haben, die dem Zweifel und der Ungewissheit entronnen sind und Selbstvertrauen besitzen, unabhängig von anderen in der Lehre des Meisters, so bin ich eine von ihnen. Wenn man die Formulierung nicht kennt, weiß man vielleicht gar nicht, wie weitreichend diese Fragestellung ist. Denn hier ist der entscheidende Punkt erreicht. Hast du im Dhamma und Vinaya festen Fuß gefasst? Ja? Hast du Zweifel und Ungewissheit überwunden? Bist du unabhängig von anderen in Bezug auf die Lehre? Und das ist nichts anderes als die Formulierung, die immer im Zusammenhang mit dem Stromeintritt auftaucht. Sie fragt im Grunde nichts anderes, wie sieht's aus? Hast du den Stromeintritt erreicht oder nicht? Bist du gesichert, ja, dass du in den nächsten Leben den Ausgang findest? Und zwar so, dass du ihn im Zweifel auch allein findest, ohne Input und ohne Hilfe von außen. Und sie sagt, ja, genau so ist es. Ja? Und wenn du nichts glaubst, frag den Chef, der wird es sagen. Also wieder Entwarnung, oder sagen wir so, Entwarnung an der ganzen Front. Also alles in allem kann man sagen, dass diese tröstenden Worte doch die beste Voraussetzung ist, dass Nakula Pitta jetzt sagt, okay, jetzt hast du mich beruhigt, also dann kann ich ja gehen. Weil er selbst braucht keine Angst vor seinem eigenen Hinscheiden zu haben, dafür birgt seine eigene Lauterkeit. Da ist keine Gefahr im Verzug. Und wenn ihr jetzt hört, dass auch die Frau sagt, mach dir keine Sorgen, ich schaffe das schon allein, wäre die Voraussetzung gegeben. Aber was passiert, viele von euch kennen die Story. Als der Hausvater Nakula Pitta so von der Hausmutter Nakula Mata ermahnt worden war, legte sich plötzlich die Krankheit. Er erhob sich von seinem Krankenlager und hatte die Krankheit überwunden. So warum das Ganze, fragt man sich da. Gell? Also eine Art von Spontanheilung, die aber im Kanon öfter mal berichtet wird. Gelegentlich gerade im Zusammenhang mit Anathapindika, der ja auch so ein bisschen schwächlich war an manchen Punkten. Das heißt, dass er auch unter psychosomatischen Problemen gelitten hat und in solchen Fragen immer mal entweder Sariputta oder Ananda befragt hat. Und die haben auch denselben Trick, will ich nicht sagen, aber dieselbe Methode angewendet. Sie haben in dieser schwierigen Situation die Aufmerksamkeit umgelenkt von der konkreten Situation weg hin auf Dhamma. Da haben wir gesagt, orientier dich dahin. Guck, da ist sozusagen der Haltegriff, an dem du dich wieder rausziehen kannst. Und es hat jedes Mal funktioniert. Die Symptome sind weggegangen, die Schmerzen sind weggegangen und die Krankheit hat sich ein Stück weit gelegt. Soll heißen, ja, das ist auch sozusagen eine Konsequenz für uns, dass die Hinwendung des Geistes und des Gemütes auf den Dhamma und die Lehre einen intensiven Eindruck auf die körperliche Situation macht. Ja, also diese Hinwendung an den Dhamma kann eine starke Wirkung auf Körperlichkeit haben. Bis dahin, dass Krankheiten, die, wie man hier sieht, fast todnah schienen, dass die auch sich für eine Zeit lang wieder auflösen. So, wie geht's weiter? Kaum aber hatte sich der ehemals Kranke von seinem Krankenlager erhoben und war genesen, da begab er sich auf einen Stockgestütz zum Erhabenen. Bei ihm angelangt, begrüßte er den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich zur Seite nieder. Und der Erhabene sprach zu Nakulapita, dem Hausvater, also: Heil dir, o Hausvater, gut hast du es getroffen, Hausvater, der du in der Hausmutter Nakulamata eine so fürsorgliche, auf dein Wohl bedachte Ermahnerin und Unterweiserin gefunden hast. Wenn es, o Hausvater, unter meinen weiß gekleideten Laienanhängerinnen solche gibt, die die Sittenregeln erfüllen, die innere Geistesruhe erreicht haben, die in dieser Lehre und Zucht festen Fuß gefasst und Halt und Trost gefunden haben, die dem Zweifel und der Ungewissheit entronnen sind und Selbstvertrauen besitzen, unabhängig von anderen in des Meisters Satzung, so ist die Hausmutter Nakulamata eine von ihnen. Heil dir, o Hausvater, gut hast du es getroffen, der du in der Hausmutter Nakulamata eine so fürsorgliche, auf dein Wohl bedachte Ermahnerin und Unterweiserin gefunden hast. Also, der Kranke hat nichts anderes zu tun, als sofort zu dem Buddha hinzurennen und zu berichten, hör mal, was ich dir erzählen muss. Und der sagt, ja Mensch, du hast ja das Große losgezogen. Weißt du das überhaupt, dass du das Große losgezogen hast, dass du eine Frau hast, die dich so umsorgt, Dankeschön, die sich um dich kümmert. Und damit wird zugleich auch gesagt, das, was ihr früher mal beschlossen habt, ja, gemeinsame Sache zu machen über den Tod hinaus, ist nicht das Allerschlechteste, was ihr euch wünschen könnt. Das ist mal das Ende der Lehrrede, aber ich will noch mal versuchen, so kurz ein Resümee zu ziehen, was man da insgesamt aus dieser Darlegung lernen kann. Denn das, was wir hier erfahren oder was diese Lehrrede uns schildert, ist ja eine Paarbeziehung, die ganz bemerkenswerte Eigenschaften eigentlich hat, die gar nicht so normal sind, gerade wenn man sie zu den üblichen Lehren der heutigen Zeit in Beziehung setzt. Und da kann man sagen, was hier an menschlichen und zwischenmenschlichen Eigenschaften genannt worden ist, ist weit überdurchschnittlich. Das ist nicht der Normalfall. Und was hier auch interessant ist, dass sich in dieser Paarbeziehung ganz unterschiedliche Ebenen des Lebens miteinander verschränken. Die beiden wollen auf der einen Seite, wollen sie ihre weltlichen Dinge gemeinsam anpacken und gemeinsam regeln. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch ihre spirituellen, ihre geistlichen Belange miteinander haben. Also es geht ihnen nicht nur darum, wie machen wir das mit dem Haus und mit dem Auto und mit dem nächsten Urlaub, sondern sie wollen auch gucken, wie gestaltet sich unsere Beziehung als eine spirituelle Gemeinschaft, aus der mehr erwächst als nur materieller Reichtum. Und etwas Außergewöhnliches ist auch, wie weit die beiden in ihrer Ehe in diesem Leben schon vorangekommen sind. Stichwort ist ja da Sexualität. Wir wissen aus dem Zusammenhang und auch von den Namen her, dass sie Kinder hatten. Also war Sexualität in ihrem Leben, zumindest am Anfang, eine Selbstverständlichkeit, wie das ja in einer normalen Paarbeziehung auch ist. Aber hier ist etwas im Laufe dieses Zusammenlebens, im Laufe der langen Jahre geschehen, was eben nicht normal ist, dass sie von dem einen Status des normalen Zusammenlebens Mann-Frau in einen Status gekommen sind, der Sexualität transzendiert hat, der das nicht jetzt unterdrückt hat oder wo der eine dann irgendwann nicht mehr wollte und woanders hingeguckt hat, sondern für beide war das an einem Punkt so weit, dass sie sagen, wir lassen es, wir brauchen es nicht mehr, wir haben mehr, wir sind in eine andere Dimension hineingewachsen. Sie haben also ihre Gemeinschaft, ihre Partnerschaft verwendet, um auch in Richtung einer brahmischen Qualität hinzuwirken. Sie haben nicht, wie es in einem Dhammapada-Vers heißt, ihr Leben so verbracht, dass sie nach Ochsenart gealtert sind, sondern sie haben ihr Leben verwendet, um auch innerlich zu wachsen und zu reifen. Und auch nicht ganz gewöhnlich mehr, sie haben ihre Partnerschaft als ein Langzeitprojekt angesehen. Heute hat man das ja öfter, dass von Lebensabschnittsgefährten die Rede ist, ja, wo man von vornherein schon weiß oder einkalkuliert, ein paar Jahre könnte es ja dauern. Und wie viele Ehen bestehen denn heute noch bis zum physischen Tod, geschweige denn, dass Ehepartner die Idee haben, wir machen auch danach noch weiter. Und von den beiden haben wir ja mitgekriegt, dass sie ja schon auch einen ganz erstaunlichen Vorlauf haben. Jetzt kommt das Aber, das ist so ein bisschen, vielleicht klingt das wie ein kleiner Stachel, aber von beiden wird ja gesagt, dass sie den Stromeintritt erlangt haben. Und Stromeintritt heißt ja, dass damit auch das Ende dieser Partnerschaft programmiert ist. Stromeintritt heißt ja, nicht mehr als 7 weitere Existenzen als Mensch oder im Deva-Bereich. Stromeintritt heißt ja, dass man immer mehr sich vom Sinnlichen zurückzieht oder immer mehr die Weltbeziehung missen kann, immer mehr über diese Dinge hinaus wächst, dass man schon ab dem brahmischen Bereich so innerlich selbstständig geworden ist, dass das andere Geschlecht schon überhaupt keine Rolle spielt, überhaupt nicht mehr da ist und dass sogar die Ich-Du-Beziehung immer schwächer wird, immer weniger wichtig ist, am Ende aufhört. Ja, und wenn man das Ende der spirituellen Praxis ins Auge fasst, die völlige Befreiung, wo davon ja überhaupt keine Rede mehr sein kann, weil mit dem Ende von Gefühl und Wahrnehmung ja auch jede Begegnung überhaupt zu Ende ist. Ja. Und der letzte Punkt, der mir aufgefallen ist, ist die innere Gleichrangigkeit der beiden Personen. Sicher war es so, dass durch die gesellschaftlichen Gegebenheiten damals die sozialen Rollen verteilt waren. Jeder hat so was in seinem Bereich zu tun, was der andere eben nicht gemacht hat. Aber diese beiden Menschen begegnen sich auf Augenhöhe. Da gibt es keine falsche Hierarchie von oben und unten, sondern es sind Menschen, die auf Augenhöhe miteinander umgehen, sich miteinander durch das Leben tragen und eben nicht der eine auf den anderen herunterkommt. Und dieser letzte Aspekt gibt mir eine Gelegenheit, noch einen ganz kleinen Exkurs zu machen, um das Ganze abzurunden, um nochmal zu zeigen, wie denn diese Art von Unterschiedlichkeit in Ehen auch aussehen kann. Es ist ja nicht immer so, dass das alles so gleichmäßig und gleichrangig ist. Also der Hintergrund ist, dass der Buddha eines Tages unterwegs war auf der Landstraße, ja, und da kommen ihm eine Reihe von Eheleuten entgegen. Und da ergibt sich ein Gespräch, wie das üblich ist, der Buddha sagt dann was. Und er belehrt sie. Vier Arten des ehelichen Zusammenlebens gibt es, ihr Hausleute. Welche vier? Da lebt ein Gemeiner mit einer Gemeinen zusammen. Es lebt ein Gemeiner mit einer Edlen zusammen. Es lebt ein Edler mit einer Gemeinen zusammen. Und es lebt ein Edler mit einer Edlen zusammen. Also in Pali heißt es Samvasa. Das Wort hat eine breite Bedeutung. Zunächst heißt es wirklich Zusammenleben, aber man kann auch beim Militär zusammenleben oder im Internat zusammenleben. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, die wir eben gehört haben. Man kann in einer ehelichen Gemeinschaft, in einer Partnerschaft zusammenleben. Und das Wort heißt, kann auch heißen, sexuelle Begegnung. Also wie auch immer. Aber hier ist die Ehebeziehung gemeint. Und es sind ja Eheleute, zu denen er da spricht. Dann sagt er, Leute, also Ehepartner können vier Arten von Beziehungen zueinander haben. Und inwiefern sieht denn das so aus? Inwiefern aber lebt denn ein Gemeiner mit einer Gemeine zusammen? Da bringt der Gatte Lebendiges um, vergreift sich an fremdem Gut, begeht unrechten Geschlechtsverkehr, lügt, genießt berauschende Getränke, ist sittenlos von schlechtem Charakter und mit einem vom Makel des Geizes gefesselten Herzens lebt er im Hause. Ist ein Lästerer und Verleumder, mag keine Asketen und Priester. Und ebenso ist es auch mit seiner Gattin bestellt. Insofern lebt ein Gemeiner mit einer Gemeinen zusammen. Also die erste Variante macht eigentlich schon alles klar, um was es da geht. Man braucht die anderen gar nicht mehr ausführlich darzustellen. Das ist jetzt ein Paar, wo es auch gleiche Einstellungen und gleiche Verhaltensweisen gibt, aber eben nicht sehr heilsame. Da geht es um Missachtung der ethischen Grundnormen, da geht es um Geiz, Engherzigkeit, Egozentriertheit, Ich-Bezogenheit, Schimpfen, Verleumden, all das, was so an negativen Eigenschaften auftaucht. Im Materiellen orientiert sein, im Diesseits verhaftet sein, also die ganze Bandbreite. Die zweite Variante ist, und die dritte ist, wenn ihr so wollt, doppelt, dass ein Gemeiner mit einer Edlen zusammenlebt oder ein Edler mit einer Gemeinen zusammenlebt. Ja, brauche ich nicht näher darzustellen. Der eine hat die positiven Eigenschaften in einer Beziehung und der andere macht es genau andersrum. Das heißt, die passen nicht zusammen, wobei zwischen Mann und Frau die Rollen natürlich entsprechend getauscht sind. Und die vierte Variante, mögen wir uns das als Vorbild nehmen, ein Edler lebt mit einer Edlen zusammen. Das heißt, beide Teile der Partnerschaft leben mit ihren Vorzügen, diese Partnerschaft. Und das war ja, wenn ihr so wollt, das Beispiel Nakula Pitta und Nakula Mata, wo uns das sozusagen anschaulich geworden ist, wie das da abläuft. Letzte kleine Bemerkung. In Pali ist nicht von einem Edlen oder einer Edlen die Rede. Ich habe nochmal nachgeguckt. In Pali heißt es Devo und also Devo Devya Sating Samvasati. Ein Gott, eine Gottheit lebt mit einer Göttin zusammen. Also hier hat sich, ich weiß nicht, Jnanaponika nicht getraut, es zu schreiben, eine Göttin, käme vielleicht nicht so gut an. Ja. Aber am Beispiel von Nakula Pitta und Nakula Mata hat das sozusagen sogar Substanz, weil die in ihrem Zusammenleben wirklich übermenschliche Qualitäten entwickelt haben. Und was sind übermenschliche Qualitäten anders als Qualitäten von Demas, also von den Wesen, die später auch mal jenseits des Todes in Deva-Bereichen zusammen sind. Also hat das durchaus auch eine Berechtigung, wenn man das nicht mit edler übersetzt, sondern mit Gottheit oder Göttin. Aber das ist eher am Rande noch. Bleibt noch festzuhalten, brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen, nur dass es ausgesprochen ist, es geht nicht darum, natürlich nicht darum, ob jemand einen Ehering hat, einen Ehevertrag oder dass das juristisch irgendwie fest ist. Ja? Sondern darum, wenn zwei Menschen, Männer mit Frauen, Frauen mit Männern zusammen sind, dass dann diese Grundprinzipien gelten. Und um den Bezug auf uns selbst herzustellen, das können wir nachher im Gespräch noch weiter tun. Ich glaube, da ist genug Stoff, dass man selbst mal überlegt, wie sieht es denn da bei mir aus? Wer lebt da mit wem zusammen und wie könnte man vielleicht diese Beziehung noch in diese Richtung gestalten, dass da noch mehr Besseres rumkommt? Das mag es für heute sein. Das nächste Mal will ich eine kleine Fortsetzung noch geben, wo es um speziellere Belehrung des Buddha noch an diese beiden geht, wo auch noch andere Themen, andere Dimensionen von Dhamma angesprochen werden. Danke aber schon mal fürs Zuhören.